Hallo, herzlich willkommen
zu Windows Embedded 8 Standard im Überblick. Wir haben heute wenig Zeit, nur eine Dreiviertelstunde, und ich habe ein großes Demo vorbereitet. Also deswegen versuche ich ein bisschen schneller durchzugehen. Mein Name ist Alexander Wechsler, bin Embedded-Spezialist, habe eine eigene Firma, Wechsler Consulting, in der Nähe von München. Wer hat denn schon Embedded-Erfahrung? Wer hat denn schon mal mit XP-Embedded zum Beispiel ein bisschen rumgespielt? Ein paar NT4 Embedded, gibt's da auch noch jemand? Ah, doch so weit geht es ja noch nicht zurück, okay. Windows Embedded 8 Standard ist sozusagen der Nachfolger von NT4 Embedded, XP Embedded, dann gab es Windows Embedded Standard, was ja auf Windows 7 basiert ist. Und wie Microsoft es öfters mal macht, mit einer neuen Version wurde einfach wieder mal der Name gewechselt. Aber davon nicht verwirren lassen. Was ist Windows Embedded 8 Standard? Es ist eigentlich ein komponentisiertes Desktop-Betriebssystem. Also nicht wie Windows CE, die ganz kleine, tief Embedded-Variante von Windows, sondern es ist das normale Windows 8 Embedded, das normale Windows 8 Betriebssystem, das man aber als Baukastensystem bekommt. Jetzt ist Embedded neuerdings ja nicht mehr Embedded. Denn früher waren Embedded Devices so Geräte wie das Telefon hier, das halt an der Wand hängt und alleine ist, und aber seine Aufgabe erfüllt. Was gibt es denn für ein Schlagwort, das so hier durch die Presse auch immer geistert, wenn man an Embedded denkt? Was könnte das sein? Kommt keiner drauf? Das Internet of Things. Haben Sie das schon mal gehört? Und es ist natürlich auch Microsofts Anliegen, jetzt an diesem Internet of Things mit teilzuhaben. Und der Hintergrund ist schon absolut valide, denn die Vernetzung schreitet weiter fort. Und die Geräte, die wir haben, also auch die kleinen Geräte, die wir haben, Sensoren, Aktoren, die werden immer intelligenter und werden auch vernetzt. Dadurch ergeben sich tolle Möglichkeiten und auch tolle Gefahren, also je nachdem, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet. Ich kann jetzt mein Haus vernetzen, weiß die Temperatur in jedem Raum, weiß, welche Türen offen sind und so weiter. Aber natürlich, wenn ich das im Internet mache, könnte ich dadurch auch Einfallstore öffnen. Windows Embedded Standard ist jetzt eine von Microsofts Embedded-Plattformen, die versucht, hier ein Baukastensystem an die Hand zu geben, das sowohl die Möglichkeiten bietet, solche Lösungen zu schaffen, intelligente Systeme, Intelligent Systems, früher haben wir es mal Lösungen genannt, die Marketingleute sind ja da immer sehr, sehr kreativ, um solche Geräte zu bauen und auch die entsprechenden Sicherheitsmechanismen oder Features, die wir eben benötigen, um hier eine robuste, sichere, hochverfügbare Lösung zu schaffen, zu bieten. Natürlich bieten solche Smart Devices große Möglichkeiten im Datensammeln. Und Datensammeln hört man ja erstmal nicht so gern. Aber wenn man die richtigen Daten sammelt und dort die richtigen Schlüsse daraus zieht, kann man natürlich Businessprozesse viel effizienter gestalten. Und gerade in der Kombination mit bestimmten Cloud-Services wird es möglich, hier sehr, sehr leistungsfähige Gesamtlösungen zu schaffen. Die Angebote von Windows Embedded 8 Standard sind hier zum einen zielgerichtet auf gewisse Funktionalitäten, dann darauf ausgerichtet, bei den intelligenten Systemen mitzuspielen, Sicherheit zu bieten, Connectivity zu bieten und für Geräte, die eine Mensch-Maschine-Schnittstelle haben, auch ein sehr, sehr reichhaltiges User-Interface anzubieten. Zusätzlich gibt es natürlich Plattform-Investments, die zum einen schon getätigte Investments weitertragen, als auch neue ermöglichen. Und die wollen wir uns jetzt ein bisschen im Detail anschauen. Sicherheit. Sicherheit ist gerade, wenn wir ins Internet gehen, essentiell. Wir wollen also unser Gerät schützen, und hier ist Windows Embedded 8, eigentlich wie Windows 8, das sicherste Windows, seit es Windows gibt. Warum? Weil wir jetzt erstmal die Möglichkeit haben, unser Gerät so einzurichten, dass es nur das von uns erzeugt, die Betriebssystem-Image bootet. Wie ist es sonst beim normalen PC? BIOS-Boot, der bootet Ihnen alles. Also können Sie ja, ein DOS drauf tun, Linux drauf tun, das ist dem PC egal. Wenn Sie jetzt aber UEFI Trusted Boot verwenden, können Sie sicherstellen, im Zusammenspiel zwischen der Firmware und des Betriebssystems, dass hier eben nur die von Ihnen gewünschten Betriebssystem-Images auch geladen werden. In welchem Szenario könnte das von Interesse sein? Gibt es da irgendwelche Ideen? Geldautomaten. Das wäre doch gut, wenn man da sein eigenes Image reinbooten könnte. Aber auch Kassensysteme. Also es gibt sehr, sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Dann haben wir aber auch Virenschutz im Angebot, System Center Endpoint Protection, Windows Defender, BitLocker zur Verschlüsselung und natürlich sichere Kommunikation mit der Hilfe von VPN und Secure Socket Layer. Hier nochmal ein kurzer Überblick über die einzelnen Features. Sowohl auf dem Gerät, ich kann jetzt eben Hardware und Betriebssystem koppeln aneinander, habe aber auch die Sicherheit durch die Zertifizierung von Treibern, dass nur die von mir freigegebenen Treiber laufen können, habe einen Antivirusschutz drauf und Data Encryption. Und dadurch bekomme ich Geräte, die sehr, sehr sicher sind. Wir wissen, absolute Sicherheit gibt es nirgends, aber das ist schon mal ein sehr guter Ausgangspunkt. Und zusätzlich zu diesen Features, die mehr oder weniger vom großen Desktop-Windows rüberkommen in den Embedded-Bereich, haben wir aber auch zielgerichtete Embedded-Features, die es ermöglichen, Geräte im Embedded-Benutzungsszenarien zu betreiben. Was ist eigentlich der Unterschied bei Embedded-Szenarien? Ist das so ähnlich wie Desktop? Wenn ich schon so frage, ne? Wahrscheinlich nicht. Embedded-Szenarios sind viel anspruchsvoller. Zum Beispiel müssen Embedded-Geräte viel, viel besser verfügbar sein. Sie müssen besser geschützt sein. Sie laufen eventuell in Umgebungen, wo sie Schwingungen haben, Stöße haben, Schmutz haben. Ist natürlich ein Zusammenspiel zwischen Hardware und Software da. Aber auch das Betriebssystem ist hier in der Lage, über diese Embedded Features, die Microsoft bietet, nochmal dieses Gerät robuster zu machen. Zum Beispiel über Schreibfilter, die mir ermöglichen, Betriebssystempartitionen zu schützen, über Lockdown-Features, wo ich zum Beispiel die Windows 8-Gesten komplett steuern kann, ob ich die haben möchte. Und wir bauen heute im Demo einen Kiosk, und da werden wir alle Gesten einfach abdrehen, weil in einem Kiosksystem wollen wir ja nicht, dass die Leute oder die Bediener über einen einfachen Rechts-Swipe in das Startmenü kommen zum Beispiel. Dann haben wir Branding-Features, auch die Möglichkeit, eigene Apps oder eigene Applikationen als Shell laufen zu lassen. In Embedded-Projekten ist es sehr oft der Fall, dass man eben nicht die normale Desktop-Windows-Shell hat, sondern eine eigene Anwendung startet und die als Shell läuft. Das Ganze, und das ist der große Vorteil von Embedded Standard, sehr modular. Ich kann also wirklich sagen, ich möchte dieses Feature im Betriebssystem haben und das, aber das nicht. Und das ist, würde ich sagen, so das Alleinstellungsmerkmal von Windows Embedded Standard in der gesamten Windows Embedded Familie. Wer hat denn mit Windows Embedded Standard 7 gearbeitet? Gibt es da jemanden? Ja, schade, leider keinen. Windows Embedded Standard 7 war, wie gesagt, der Vorgänger und der hatte den großen Nachteil, dass man dort eigene Software nur sehr schwierig ins gesamte Bildsystem einbauen konnte. Also es ging über OEM-Folders. Das war ein bisschen eine Krücke. Um diese Krücke abzuschaffen, hat Microsoft dieses ganze Komponentensystem nochmal überarbeitet und gibt jetzt Module. Und das Tolle an den Modulen ist, dass man eigene Module schreiben kann und diese eigenen Module sind sozusagen gleichberechtigt mit den von Microsoft im Baukasten mitgelieferten Modulen und man hat sozusagen seine eigenen Bausteine, die man jetzt verwenden kann, um Betriebssysteme zu bauen. Und das ist sehr interessant, weil es einfach ein sauberer Prozess ist, ein sauberer Weg, hier eigene Betriebssystem-Images zu bauen. Betriebssystem-Entwicklungstools ist auch einer der großen Unterschiede zu dem Standard-Desktop-System. Embedded-Betriebssysteme werden normalerweise nicht über Setup installiert, sondern die werden geklont. Um jetzt so ein Basis-Image zu erzeugen, haben wir bei Windows Embedded 8 Standard verschiedene Tools. Zum einen mal den Image Builder Wizard. Und das ist wirklich ein ganz einfaches Tool. Da kann Ihr Sohn, Ihre Tochter, kann damit ein Betriebssystem-Image bauen, weil sie eigentlich nur durchklicken müssen. Also sehr einfach. Man kriegt sehr schnell ein lauffähiges Ergebnis, das auch schon einiges kann. Bei Embedded ist es aber meistens so, man möchte etwas bisschen maßschneidern. Also man möchte wirklich anhand der Projektanforderung des Betriebssystem-Image auch konfigurieren. Und wenn man das dann machen möchte, also das Tool für die Pros sozusagen, dann sollte man den Image Configuration Editor verwenden, weil der gibt mir die vollen Möglichkeiten, tief ins Betriebssystem einzugreifen und dort zu konfigurieren und die entsprechenden Module so einzustellen, wie ich sie im Projekt brauche. Bei Windows Embedded 8 wird auch nie Source Code kompiliert. Das ist auch einer der großen Unterschiede zu Windows Embedded Compact. Bei Embedded Compact können Sie Source Code hacken, so tief Sie möchten, in die Treiber. Das findet bei Windows Embedded 8 Standard nicht statt, weil wir konfigurieren die Module und unser Bildprozess ist eigentlich ein Kopiervorgang, der diese fertigen Module und die Konfiguration zusammenfügt zum Betriebssystem-Image. Vorteil hierbei ist, Sie müssen nichts entwickeln und sind dadurch schneller im Markt. Also das ist ein Performance-Gewinn, würde ich sagen, für jedes Projekt. Ich habe es schon erwähnt, Windows Embedded 8 Standard hat Module und wenn ich jetzt ein eigenes Modul bauen möchte, gibt es einen Module Designer, also ein eigenes Werkzeug, mit dessen Hilfe ich zum Beispiel eine eigene Applikation in so ein Modul verpacken kann. Und auf dem Gerät, und den werden wir heute auch noch in Aktion sehen, gibt es den Embedded Lockdown Manager. Denn sehr häufig in Embedded-Projekten ist es, Sie wollen zum einen mal das Windows-Branding loswerden, weil keiner Ihrer Kunden sehen soll, dass das ein Windows-Betriebssystem ist, das hier drunter liegt. Und zum anderen, Sie möchten irgendwelche Funktionalitäten einschränken. Das können wir mit Hilfe vom Embedded Lockdown Manager dann auch sehr gut machen und das zeige ich noch gleich im Demo. Die Embedded-Funktionalität, die wir haben, also die reine Embedded-Funktionalität, und die gibt es auch nur im Embedded-Kanal, nicht bei Windows Desktop, ist zum einen mal der sogenannte Unified Write Filter. Der heißt Unified Write Filter, weil er die Funktionalitäten von vorhergehenden Versionen, nämlich vom Enhanced Write Filter und vom File-Based Write Filter, zusammenführt. Der Unified Write Filter schützt Festplattenpartitionen. Und das ist sehr gut, denn dadurch gewinnen Sie Robustheit und Hochverfügbarkeit für Ihr Embedded-Gerät. Sie können sozusagen das Gerät in der Firma so einstellen, wie es dann auch im Feld läuft und keiner kann es so einfach verstellen. Also nicht so wie mit einem normalen Desktop-System, das liefert man aus, die Sekretärin klickt auf die erste Spam-Mail und hat einen Virus. Super. Hilft nicht der Hochverfügbarkeit. Bei Windows Embedded 8 wäre es so, die Sekretärin kann immer noch auf die Virus-Mail klicken, klar, sie ist ja der Bediener, aber mit dem nächsten Reboot wird dieser Virus quasi aus dem Speicher gewaschen, weil nichts auf die Festplatte persistiert wird, sondern die ganzen Schreibzugriffe werden in eine RAM-Disk, in ein sogenanntes Overlay, geleitet und sind dort eben nach dem Reboot dann auch wieder weg. Der Unified Write Filter hat noch ein paar andere interessante Features, wie zum Beispiel persistente Overlays, wenn man das haben möchte, oder auch die Möglichkeit, sehr, sehr schnell vom Hibernation-File zu booten. Das nennt sich HORM, Hibernate Once, Resume Many. Aber da fehlt uns heute leider die Zeit, da genauer drauf einzugehen. Weitere Embedded Features sind der Gestenfilter, den hatte ich schon erwähnt. Einer meiner Lieblinge, der Dialogfilter. Jeder kennt die Flughafenschilder, wo irgendwelche Win32 DLL-Exception-Messageboxes hängen. Das ist natürlich ein ganz, ganz schlechtes Beispiel für Embedded-Geräte. Also digitale Schilder, die irgendwelche Fehler anzeigen. Das sollten die nicht tun. Und um das zu verhindern, gibt es einen Dialogfilter, mit dem Sie einstellen können, welche Dialoge hochpoppen dürfen und welche nicht. Macht ja manchmal Sinn, dass von der Applikation, von der Shell, die ich habe, gewisse Forms auch hochpoppen sollen. Na, also möchte ich da auch in gewisser Weise selektieren. Aber mit dem Dialogfilter hat man die Möglichkeit, gewisse Prozesse zu schützen und zu sagen, nur von denen möchte ich solche Messageboxes oder Formulare, die aufpoppen, erlauben, von den anderen nicht. Wir bauen ein Kiosksystem heute und hier spielt der Keyboardfilter eine besondere Rolle. Was würden Kids in so einer Einkaufsmall als erstes drücken, wenn sie an ein Kiosksystem hinkommen mit Keyboard? Genau, Steuerung alt entfernen. Ne? Und das Gerät befindet sich dann im endlosen Reboot. Um sowas zu vermeiden, gibt es den Keyboardfilter. Und mit dem Keyboardfilter können Sie sozusagen granular einstellen, welche Key-Kombinationen in Ihrem Embedded-Gerät erlaubt sind und welche nicht. Ich hatte schon erwähnt, Custom Branding ist immer ein sehr, sehr wichtiges Feature bei Windows bei Embedded überhaupt. Entweder möchten Sie Ihre eigene Corporate Identity hier wahren und nur eigene Logos zulassen, oder Sie möchten einfach auch Angreifern nicht zeigen, was für ein Betriebssystem drunter läuft und deswegen alle Windows-Logos und so weiter entfernen. Ja, und last but not least, die Möglichkeit über eine eigene Shell oder einen App-Launcher, also ich kann hier unterscheiden zwischen den normalen Win32-Applikationen als auch den Windows-Store-Apps und hier entweder so eine Applikation oder eine Store-App als Shell laufen lassen. Also was ich im Moment in Projekten sehe, ist, dass vorwiegend Applikationen als Shell laufen gelassen werden, weil eine Store-App hier einzubauen, davor scheuen sich die meisten Kunden noch. Aber vielleicht kommt es ja noch. Ja, wie geht's weiter? Zuerst habe ich noch mal eine schlechte Nachricht, denn zum ersten Mal führt Microsoft mit Windows Embedded 8 Standard die Produktaktivierung im Embedded-Kanal ein. Und ist es gut oder schlecht? Ich frage Sie mal. Bitte? Nervig. Nervig, ja. Was noch? es passt eigentlich nicht so zum Embedded-Kanal. Es geht noch in der Fabrik, also man kann sich vorstellen, das Image wird geklont und man macht dann eine Produktaktivierung. Man muss sich zum Microsoft-Server connecten. Ist ja grundsätzlich okay, kann man bei der Produktion von so Geräten sicher auch nochmal ermöglichen. Das Problem beginnt im Feld. Also viele Embedded-Geräte haben keinen Internetzugang. Wie werden die aktiviert? Per Telefon, ja. Und das ist natürlich eine sehr, sehr nervige und eigentlich bei höheren Gerätezahlen nicht durchführbare Aktivierungsmöglichkeit. Das ist eine 72-stellige Zahl, die Sie da eintippen müssen. Und das macht man vielleicht 5-mal und nach dem 6-mal sagt man, nee, kann ich nicht gebrauchen. Es ist auch ein bisschen ein Risiko. Sie wissen nicht, wann die Produktaktivierung wieder zuschlägt. Also wenn man das Motherboard tauscht oder die Festplatte tauscht, kann sein, dass dann die Produktaktivierung zuschlägt. Das ist jetzt nicht so schlimm, wie es sich anhört. Also bei Windows Embedded ist es so, dass Sie keine Reboots oder sowas bekommen, aber Sie kriegen hier unten rechts, wo hier Visual Studios steht, kriegen Sie so einen Badge eingeblendet, wo drauf steht Not Genuine Software und Please Activate. Genau. Ja?
Steht das dann nur auf dem Desktop oder wird es über die Applikation geblendet?
Das klebt quasi von innen an der Scheibe. Es wird über die Applikation geblendet, ja. Und das ist halt sehr nervig, also gerade wenn Sie den Bildschirm nutzen, wenn Sie ein Headless-Device haben, ist es Ihnen vielleicht egal, aber wenn Sie ein Kiosk-System haben oder was Ähnliches, dann ist es natürlich eigentlich sehr, sehr nervig. Okay, für die Application-Entwicklung haben wir Visual Studio, deswegen sind wir hier auf der Visual Studio-Konferenz. Sie haben alle Möglichkeiten. Es ist aber so, Sie müssen ein bisschen berücksichtigen, wie Ihre oder was Ihre Applikation benötigt. Diese Features sollten auch im Betriebssystem-Image sein, klar, weil sonst läuft die Applikation nicht. Meine Empfehlung hierzu wäre einfach immer auf einem normalen Windows-Desktop entwickeln, bis die ganzen Bugs aus der Applikation draußen sind und dann mal auf das selbst erzeugte Betriebssystem-Image von Windows Embedded, also erst dann sozusagen deployen, weil sonst haben sie zwei Baustellen und dann wird es ein bisschen haarig rauszufinden, aha, habe ich jetzt eigentlich noch einen Bug in der Anwendung oder habe ich noch einen Bug in meinem Betriebssystem oder habe ich noch fehlende Komponenten in meinem Betriebssystem-Image. Aber ansonsten können Sie auf die ganzen Microsoft-Plattform-Technologien hier zugreifen und Ihre eigene Anwendung, Ihre eigene Shell mit diesen Technologien bauen. Haben wir hier nochmal in der Übersicht. Ist nicht mein Lieblingsbild, muss ich sagen, weil hier diese Winner-T-Apps, die sind mir einfach zu groß. Die Realität ist, dass hier eigentlich diese Apps bis hierher gehen und Winner-T-Apps im Moment im professionellen Bereich relativ selten vorkommen. Oder? Widerspricht mir jemand? Könnte ja sein, dass... Nee, passt. Okay. Bei den Technologien haben wir natürlich alle Möglichkeiten, was Multitouch betrifft. Wir haben Internet Explorer, wir haben eine gute Anwendungsperformance. Wir haben es ja heute wieder gehört, die ganzen Compiler für .NET wurden überarbeitet, sind schneller geworden für 64-Bit. Wir haben die Möglichkeit, auch die Windows 8 Apps einzusetzen, als auch die Desktop-Apps. Das Ganze gerne auch im größeren Kontext. Also wie mache ich auch mal ein Embedded-Gerät, ein Intelligent System? Ganz einfach, Netzwerkkabel hinten reinstecken und schon haben Sie ein Intelligent System, wenn Ihr Gerät irgendwie Daten austauschen kann mit einem Backend. Und wenn Sie das dann in der Cloud tun, dann freut sich Microsoft. Weil Cloud-Applikationen sind das Modernste, was es im Moment gibt. Wenn man das tut, hat man ein paar Dinge zu berücksichtigen. Man muss auf Device Management Rücksicht geben. Also sie sind connected, können also Daten ins Netz schicken. Genauso können aber auch böse Applikationen, Malware, versuchen, in ihr Gerät einzugreifen. Dann Identity und Access Control ist natürlich sehr wichtig. Die gesamte Integration in IT- und Cloud-Systeme. Und das ist auch einer der Punkte, wo Windows Embedded 8 Standard sehr gut punkten kann. Denn Sie können, wie das Desktop-System, Windows Embedded 8 Standard-Systeme sehr leicht zum Beispiel in System-Management-Systeme wie SCCM oder so einbinden. Da gibt es die Clients dafür und das funktioniert auch sehr gut. Über solche Systeme können dann die Geräte gewartet werden oder bei Problemen könnte man über Remote Access dann hier auch drauf zugreifen. Gut, lange Rede, jetzt bauen wir mal einen Kiosk, oder? Was braucht denn so ein Kiosk? Kasse. Eine Kasse, nee, Kasse habe ich nicht vorbereitet. Könnte man aber auch bauen. Also mein Vorschlag für den Kiosk wäre heute, wir bauen einen Internet-Kiosk mit dem Internet Explorer als Shell. Das heißt, Internet Explorer im Kiosk-Modus, das heißt, man sieht kein Fensterchen mehr drumherum, sondern wir haben wirklich die Website als Shell. Wir starten nicht in die Explorer-Shell rein, wir haben keine Gesten oder irgendwas. Wir machen das mit Auto-Log-On. Denn so Kiosksysteme stehen ja immer irgendwo in einem Einkaufszentrum und da gibt es wenig IT-Leute, die dann das System einschalten oder booten können oder anlocken. Das sollte ein sehr, sehr robustes Gerät sein. Also auch wenn die Putzfrau einen Stecker zieht, Stecker wieder rein, bootet hoch, alles gut, sollte weiterlaufen. Dafür den Auto-Log-On, dann versuchen wir mit Hilfe vom Dialog-Filter unerwünschte Dialoge, Fehlermeldungen oder was auch immer zu unterdrücken, um hier eine sehr, sehr gute User Experience zu erreichen. Mit dem Keyboard-Filter wollen wir Steuerung Alt Entfernen natürlich unterdrücken. Der Unified Write-Filter soll unsere Festplattenpartition, unser Betriebssystem-Image schützen gegen Verkonfigurieren. Und wir wollen das ganze Branding rausnehmen, um keinen Hinweis zu liefern für eventuelle Angreifer, dass es sich um ein Windows-System handelt. Früher bei XP Embedded war es möglich, während des Boots noch ein eigenes Logo einzublenden. Ne? Also durch einen Eintrag in der Boot-INI. Das ist leider nicht mehr möglich. Die Windows Embedded Produktgruppe begründet so, dass man eventuell über so einen Bitmap-Chartcode einschleusen könnte in den Boot-Prozess. Ich weiß nicht. Es ist ein sehr, sehr häufig erwünschtes Feature. Vielleicht könnte man da nochmal einen Weg schaffen. Aber im Moment ist es so, wenn Sie Boot-Logo nicht haben möchten, dann bleibt Ihnen nur der schwarze Boot-Screen sozusagen. Was auch ein bisschen problematisch ist, weil manchmal die Leute dann die Geduld verlieren und sagen, hey, Gerät kaputt, wenn es nach 2 Sekunden nicht gebootet ist. Aber okay. Jetzt starten wir mal. Hier haben wir das Tool für die professionelle Betriebssystementwicklung, der Image Configuration Editor oder ICE genannt. Und um die Sache heute ein bisschen zu beschleunigen, greifen wir auf ein Template zu, das sich im Katalog befindet. Augenblick, wir haben hier den Windows Embedded Katalog und hier liegen alle Bausteine des Baukastensystems, unsere Module. Und wie Sie sehen können, das sind einfach nur CAP-Files. CAP-Files, die ein gewisses Feature enthalten. Und die werden im Build-Prozess zusammenkopiert. Und im Katalog haben wir hier auch die Möglichkeit, auf ein paar Templates zuzugreifen, die Microsoft anbietet. Einmal ein Digital Signage-Template, ein Retail-Template und ein Syn-Client-Template. Für unser Kiosk-System wollen wir heute mal auf das Retail-Template zugreifen. Und da haben wir schon eine gewisse Vorkonfiguration. Natürlich könnte ich jetzt auf der grünen Wiese anfangen, aber wenn Sie neu sind im Embedded-Betriebssystembau, empfiehlt sich immer auf so ein Template zuzugreifen, weil dann haben Sie schon mal eine Basis, die funktioniert. Wenn Sie komplett bei Null anfangen, könnte es zuweilen ein längerer Weg werden. Sagen wir es mal so. Wir haben jetzt die Software-Seite im Template. Was brauchen wir noch, wenn wir so an so ein Embedded-Gerät denken? Und als Test-Hardware habe ich Ihnen Hyper-V mitgebracht. Also wir bauen ein virtuelles Test-Image. Wir brauchen die Hardware-Information. Und da gibt es ein Tool, das heißt Target Analyzer. Target Analyzer Probe. Das habe ich vorher schon laufen lassen. Und Target Analyzer liefert als Output einen XML-File, der heißt Devices PMQ. Target Analyzer läuft auf Windows PE zum Beispiel oder auch auf einem normalen Windows 8-System. Und was der macht, ist eigentlich nur Plug and Play mal im System laufen lassen und diese ganzen Device-IDs einzusammeln. Und das spart unheimlich viel Zeit, weil ich kriege automatisch meine ganze Hardware-Konfiguration geliefert und die kann ich jetzt in den Image Configuration Editor einlesen. Ich sage hier Import PMQ und kann meine Hyper-V-Devices einlesen und ab hier weitermachen. Hier links haben wir den Katalog, das ist sozusagen unser gesamter Baukasten. Hier in der Mitte haben wir den Konfigurationsfile, denn im Image Configuration Editor bauen wir nicht das Betriebssystem, so wie es bei XP Embedded mal war, wie hieß denn der? Target Designer, genau, Target Designer. Sondern hier erzeugen wir einen Unattended Setup-File. Und dieser Unattended Setup-File wird dann auf einem Referenzgerät benutzt, um dort so das erste Betriebssystem-Image zu erzeugen, das dann geklont wird. Okay, um unser Image lauffähig zu halten, empfiehlt es sich, die Validierungsfunktion vom Image Configuration Editor zu nutzen. Also das Tool ist in der Lage zu checken, aha, ich habe die und die Komponenten, gibt es irgendwelche Abhängigkeiten, die noch nicht mit im Image sind? Und wir machen jetzt hier mal Validate Only und kriegen dann ein paar Messages. Aha, ich habe ein paar Dependencies, die noch nicht automatisch mit aufgelöst wurden. Ja, er braucht eine Sprache. Was geben wir ihm, Englisch oder Deutsch? Bitte? Japanisch. Ja gut, dann kommen wir nicht weit. Mein Japanisch ist extrem unterentwickelt. Und wir haben gesagt, wir wollen Und das fragt er auch, wenn er selber nicht weiß, will jetzt der Benutzer Branding haben oder will kein Branding haben, dann fragt der Image Configuration Editor nach, um den User entscheiden zu lassen. Und wir haben gesagt, wir wollen kein Branding bei unserem Kiosk-System haben. Deswegen habe ich das jetzt disabled und nehme die unbranded Screens. Dann mache ich nochmal eine Validierung und dann sagt er mir, okay, Module branded Screens werden nicht mitgespeichert. Okay, dann wollten wir einen Auto-Logon machen. Um den Auto-Logon machen zu können, brauchen wir erstmal die User. Und die legen wir uns schnell an, hier im Embedded Core. Da gibt es eine Komponente, die heißt Shell Setup. Und um auf die Konfiguration zugreifen zu können, hier sehen wir eine Übersicht von allen Konfigurationsmöglichkeiten, um meine gewünschte Konfiguration aber editieren zu können, und ich möchte hier User-Accounts einrichten, und hier sehe ich, ich kann die im Konfigurationsdurchgang P5 oder P7 editieren. Das sind diese Windows Configuration Passes. Das ist genau wie beim Desktop. Haben Sie die schon mal gehört? Wenn Sie einen unattended File bei Windows Desktop erzeugen, dann müssen Sie auch diese Configuration Passes nutzen. P5 wäre der Audit User Mode, der wird nur manuell erreicht beim normalen Durchlauf. Deswegen nehmen wir hier den Configuration Pass 7. Das ist der UB System Configuration Pass. Was heißt UB? Keine Sorge, ist keinem schlecht geworden. Das ist die Out-of-Box Experience. Und das heißt quasi, wenn dann alles das System fertig installiert wurde, es kommt dann nach dem Reboot wieder hoch, dann werden die User angelegt. Und wir legen uns jetzt schnell mal zwei User an. Wo ist er hin, der User? User Accounts und zwar lokale Accounts. Den einen User, den nenne ich Kiosk, das ist sozusagen mein Application User. Kiosk. Ich gebe ihm das geheime Passwort Test. Test. Und füge ihn zur Users-Gruppe hinzu. Also hier kann ich auch schon die Gruppen festlegen, die ich haben möchte. Dann hätte ich auch noch gerne einen Administrator. Den nenne ich SysOp. Und das Passwort ist hier das gleiche. Natürlich, wenn man das selber macht, ein anderes wählen und auch nicht Test wählen, sondern wirklich ein gutes, starkes Passwort verwenden. Und der hier ist in der Gruppe Administrators. Richtig geschrieben? Okay, sieht gut aus. Ja, dann können wir hier gleich noch ein Autologon einstellen. Und zwar für den User Kiosk. Das Passwort Test. Wenn Sie Fragen haben, einfach reinrufen. Und jetzt gibt es hier noch ein Feld Logon Count. Und leider ist bei Windows 8 die Auto-Logon-Fähigkeit ein bisschen beschnitten. Hier muss man den Logon Count eingeben. Wenn ich jetzt hier 1000 eingebe, dann loggt sich dieser Kiosk-User 1000 Mal an und dann nicht mehr. Das ist natürlich blöd, ne? Weil ich möchte ein Gerät haben, das unter allen Umständen immer wieder ein Autologon macht. Der beste Weg, das zu verhindern, dass eben dieser Logon-Count da irgendwann mal zuschlägt, ist auf dem Referenz-Image den Registry-Key Logon-Count rauszulöschen. Und dann läuft das alles automatisch. Ja, dann haben Sie dann ist er auf 0 und dann loggt er sich gar nicht ein. Dann nimmt er den Default Value. Das ist nicht so wirklich sinnvoll, oder? Nein! Aber das ist jetzt ein Geheimnis, ein Trick, den kriegen Sie nur hier. Ja, doch. Es ist so, es kommt aus einem Enterprise Deployment. da haben sie dann quasi eine Anmeldung und dann wird dieser Autologon mit einem administrativen oder höheren Account gemacht und der soll dann eben nur, wenn das gescriptet ist, 2-3 Mal funktionieren und danach nicht mehr und danach soll es nur noch für den normalen User zugänglich sein. Ja, es ist leider nicht alles perfekt, ja. Stimmt, bin ich bei Ihnen. Aber wie gesagt, der beste Weg, das zu umgehen, ist, das auf dem Reference-Image dann rauszulöschen. Kann man auch automatisieren. Sie können zum Beispiel ein Modul schreiben, ein eigenes Modul mit einem Skript drin, das dann automatisch macht. Also die Möglichkeiten gibt es. Leider haben wir im Embedded-Bereich immer ein bisschen so die Herausforderung, es gibt vom großen Windows her so Ansätze, die halt auf Enterprise ausgerichtet sind und für die man im Embedded-Bereich dann ein bisschen so ein Workaround finden muss. Okay, die haben wir angelegt. Dann haben wir hier in den Features verschiedene Unterordner und einen zum Beispiel für Branding. Und hier nehmen wir den Unbranded Boot mit rein. Wenn Sie hier alle. Und hier können wir zum Beispiel im Configuration Pass 2 Offline Servicing das Boot-Logo einstellen. Das wollen wir hiden. Dann diesen Kringel, da diese Bienen, die eben im Kreis fliegen, die schalten wir auch aus. Und die Status Messages schalten wir alles aus. Und ja, Custom Logon wollte ich auch noch machen hier. Die Custom Logon Modul. Und das lasse ich so, wie es ist. Also hier wird das Auto Logon UI versteckt. Keine Logscreen kriegen wir und der UI Verbosity Level ist auf 1. Als Beispiel, dass man wirklich an alles denken muss, wenn man so ein Betriebssystem-Image konfiguriert. Wenn ich jetzt das Image so bauen würde, wäre kein Event-Viewer drin. Ist manchmal aber hilfreich. Deswegen gibt es auch eine Suchmöglichkeit, wenn Sie zum Beispiel den Event-Viewer finden möchten. Können Sie im Katalog suchen und hier haben wir den Event-Viewer. Doppelklick, er befindet sich also unter System Management und dann können wir den auch reinnehmen. Okay. Wir hatten ja gesagt, es soll ein Internet-Kiosk werden. Und um das zu erreichen, müssen wir den Internet Explorer konfigurieren. Der befindet sich hier in den User Applications. Und die werden im Configuration Path 4 Specialize konfiguriert. Also wenn man so ein Setting konfigurieren möchte, ich weiß auch nicht immer, in welchem Configuration Path was konfiguriert wird, einfach auf das Modul gehen und dann hier in der Path-Spalte wird der entsprechende Configuration Path angezeigt. Okay, er kriegt eine Homepage und zwar da es mein Kiosk ist, kriegt er meine Homepage. Dann gibt es hier noch ein Feature, das heißt Disable Welcome Page. Das sollten wir auf True gesetzt haben. Haben wir Pop-up-Blocker aktiv. Dann gibt es auch noch einen First Run Wizard. Das ist diese nervige, wollen Sie Internet Explorer als Ihr Standard-Browser haben. Den haben wir hier auch gleich disabled. Und diese Out-of-Box-Accelerators, also Bing-Suchen und so weiter, die können wir hier auch unter anderem konfigurieren. Das ist jetzt nur wirklich mal eine ziemlich schnelle Konfiguration, um das Demo zu machen. Sie können hier natürlich noch viel, viel tiefer einsteigen und den Browser oder auch andere Anwendungen so einstellen, wie Sie es möchten. Um das System dann auf dem Referenzcomputer noch einstellen zu können, haben wir hier eine Utility, die heißt Embedded Lockdown Manager und die befindet sich hier im Lockdown-Ordner. Die können wir hier auch noch mit reinnehmen. Und was im Template schon drin war, ist der Dialogfilter, der Gestenfilter, Keyboardfilter, als auch der Unified Write Filter. Und die ganzen Filter, die konfigurieren wir dann auf dem Referenzsystem. Ja, ich muss den Shell Launcher noch. Wo ist er? Den suche ich auch noch schnell. Wo ist der Shell Launcher? Da ist er. Und den wollte ich auch noch konfigurieren, denn im Unterschied zum normalen Desktop Windows möchte ich ja nicht direkt in die Explorer Shell reinbooten, sondern ich möchte für meinen Kiosk-Benutzer, und das ist auch ein sehr, sehr schickes neues Feature, dediziert für meinen Kiosk-Benutzer in den Explorer Shell reinbooten. Was hat das für einen Vorteil? Wenn das Gerät mal Wartung braucht, kann der Admin kommen, kann sich mit seinem Passwort anmelden, ist dann als Admin angeloggt, als SysOp und hat natürlich, wenn es richtig konfiguriert ist, dann nicht den Internet Explorer im Kiosk-Mode, sondern die Explorer-Shell und kann dort gleich das Arbeiten anfangen. Also es erleichtert die Wartung sozusagen. Und das machen wir jetzt mal. Hier als Shell geben wir ihm Shell Launcher Setting, den Internet Explorer im Kiosk-Mode. Das heißt, ich gebe hier den Pfad zum Internet Explorer an mit dem Kommandozeilenparameter -k. Also das ist der Trick, dass ich den Internet Explorer in den Kiosk-Mode schalte. Ich könnte hier auch noch Return Codes angeben, die das Systemverhalten beim Absturz beeinflussen. Zum Beispiel, ob es dann Reboot erfolgen soll, ob ein Restart von der Anwendung erfolgen soll oder ob man einfach einen Shutdown machen soll. Auch das kann man hier einstellen. Als Standard-Shell verwende ich aber hier nicht CMD-Exe, sondern Explorer-Exe, um eben meinem Admin die Konfiguration zu ermöglichen. Okay, das war es eigentlich von der Konfiguration her in Image Configuration Editor. Zur Sicherheit immer noch mal validieren. Ah, okay. Hier fehlt ein Key. Bei den User Settings ist so, da muss einfach ein Index hin. Das ist der Key. Warum der nicht automatisch erzeugt wird, ist mir leider auch ein Rätsel. Das ist wieder eins dieser Sachen, wo man sagt, huh? Okay. Okay, jetzt haben wir das soweit konfiguriert und was wir jetzt machen können ist, wir können uns mit Hilfe vom Image Configuration Editor aus dieser Konfiguration ein sogenanntes IBW Image erzeugen. So ein IBW Image ist ein Windows PE mit einem unattended Setup für das Betriebssystem Image, so wie wir es jetzt gerade konfiguriert haben. Das dauert jetzt ein bisschen, wir sind eh schon fast am Ende. Deswegen lasse ich das. Wenn Sie jemand interessiert, ich bin da, kommen Sie, ich zeige Ihnen alles. Was ich jetzt normalerweise machen würde, ist, ich erzeuge dieses IBW-Image und mache ein ISO-File draus mit ein paar Tools von Microsoft. Das Ganze kann man dann in Hyper-V booten vor dem ISO-File und es wird automatisch dann das Betriebssystem-Image, so wie wir es konfiguriert haben, installiert. Und das Ergebnis sieht dann so aus. Und zwar ist es jetzt schon nach dem erfolgten Setup. Das Setup dauert dann eben so lange wie ein Windows-Setup dauert, so 20 Minuten, ein bisschen kürzer, vielleicht 15 Minuten, weil es ja embedded ist. Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt für Fragen. Ja? Ja, es gibt zwei Ansätze. Entweder Sie installieren es aufs Reference-Image drauf Oder wenn Sie das öfters machen müssen, würde ich empfehlen, Sie machen ein eigenes Modul draus. Also verpacken Ihre Anwendung in so ein CAP-File sozusagen. Gibt es auch noch ein extra Werkzeug dafür, den Module Designer. Und dann erscheint die hier im Katalog. Sie können die auch signieren. Hier diese Badges, wie sie die sind, das zeigt an, dass die Komponente oder das Modul signiert wurde. Also da können Sie quasi Ihre eigene Anwendung mit ins Bildsystem aufnehmen. Noch Fragen? Ich weiß was. Das habe ich noch vergessen. Ich muss hier nämlich meinen Network-Adapter noch umstellen. Deswegen sehen wir hier nichts. Eigentlich müssten wir jetzt meine Website sehen. Aber der war auf... Ha! Genau, war falsch eingestellt. So, wir haben jetzt hier Internet Explorer im Kiosk-Mode. Wenn wir das noch weiter konfigurieren möchten, und das zeige ich jetzt noch kurz, obwohl wir eigentlich schon drüber sind, haben wir das Tool, den Embedded Lockdown Manager, hier noch mit hinzugefügt, wo man das System sozusagen noch weiter konfigurieren, einschränken können, wenn wir es denn möchten. Noch Fragen in der Zwischenzeit? Ja? Ja, das hatte ich so. Das ist eine Eigenschaft von diesem Shell-Launcher, der ist wie ein Watchdog-Prozess. Und dieser Watchdog-Prozess stellt fest, okay, die Shell ist abgekracht, starte ich gleich neu. Und hier leider nicht mehr im Detail, weil uns die Zeit fehlt, der Embedded Lockdown Manager. Weitere Fragen noch, bis der hochgekommen ist? Die Tools kommen alle mit dem mit dem Toolset sozusagen mit, also sowohl IBW als Image Configuration Editor als auch der Module Designer, die sind alles mit in dem ISO-File, das man sich downloaden kann. Es gibt ein Trial-Image davon, also man kann so eine Trial-Version sich runterladen, die halt zeitlich beschränkt ist, und auch die Images, die man damit erzeugt, sind auf 30 Tage beschränkt, also nicht ausliefern. Es gibt Leute, die das gemacht haben, das ist nicht gut. Ja?
Wie spielst du mal in den meisten Modern-Apps, habe ich ja auf der Charms-Bar meine Einstellungen zum Beispiel liegen, auf die ich gegebenenfalls zugreifen möchte.
Ja, Sie können es wirklich granular einstellen. Gesture-Filter. Ah nee, das sieht man leider nur in der Internetversion von der Hilfe. Je nachdem, was Sie für Werte eintragen, können Sie sagen, ich möchte nur den rechten Charms haben, den linken, die Ecken disablen und so weiter. Also wirklich granular ein- und ausschalten, welche Gesten Sie haben möchten und welche nicht. Okay. Noch Fragen? Wie gesagt, ich bin heute auch noch da. Kommen Sie gerne auf mich zu. Ich habe noch was zu verlosen. Habe ich es? Ich habe es eingesteckt. Und zwar... Fünf Prototype Passes für eine Woche hatte ich eingesteckt. Ah, da sind sie. Genau, und die verlosen wir, oder besser gesagt, die werden jetzt die richtigen Antworten werden jetzt belohnt. Wie heißen die Tools für Betriebssystemkonfiguration bei Windows Embedded 8 Standard? Gab es zwei? Nein? Ich habe gesagt, eins ist für Männer, also für Pros, und das andere ist? Okay, keine Punkte. Wie heißen die Komponenten bei Windows Embedded 8 Standard? Module. Hey. Was erzeugt der Image Configuration Editor? Ein Image oder ein? Unattended Setup File, genau. Wie heißt das Modul, das ich einbinden muss, um eine Applikation zu starten? Shell Launcher. Was fällt mir noch ein? Was muss ich beim Auto-Logon aus dem Image rauslöschen? Ja, gut. Gibt's zwei? Ich bedanke mich. Schön, dass Sie da waren.